Also mein Workshop geht über Nikola Tesla und ist im Wesentlichen in drei Teile geteilt. Also ich fange erstmal an mit der Biografie von Nikola Tesla. Ja, das ist ganz interessant, dass man über Nikola Tesla relativ wenig weiß und auch viele Leute, wenn man sie darauf anspricht, was denn so wichtige Erfindungen für unser technisches Zeitalter sind, immer nur an Edison und ähnliche Leute denken, aber Nikola Tesla eigentlich vergessen worden ist. Wobei Nikola Tesla den Wechselstrom erfunden hat und unsere heutige Energieübertragung ohne diese Erfindung nicht möglich wäre. Nikola Tesla ist am 10. Juli 1856 in Smiljan, das liegt im heutigen Kroatien, geboren und war schon als kleines Kind immer ein sehr merkwürdiger Mensch. Also er hat immer schon als Kind Versuche gemacht, ist mit irgendwelchen selbstgebastelten Fallschirmen von Bäumen gesprungen und hat sich dabei das Bein gebrochen. Nach seiner Schullaufbahn hat er Physik und Mathematik in Graz in Österreich studiert und hat anschließend noch Philosophie in Prag studiert. Danach hat er angefangen, als Ingenieur in Deutschland und in Frankreich zu arbeiten und hat für verschiedene Firmen alle möglichen technischen Geräte entwickelt und ist dann über einen Bekannten an Edison in Amerika verwiesen worden und hat begonnen, für Edison zu arbeiten. Edison hat damals ein großes, ja, heute würde man sagen Stromkonzern, besessen, hatte die Patente auf den Gleichstrom und die Sachen und war ein großer Verfechter von der Gleichstromübertragung. Die Experimente, die Tesla mit dem Wechselstrom anstellte, führte auch relativ schnell dazu, dass Edison und Tesla sich in die Wolle gekriegt haben. Der Nachteil an dem Gleichstromsystem ist, dass der Leitungswiderstand für kleine Spannungen relativ hoch ist. Also wenn man, das merkt man zum Beispiel, wenn man eine normale Steckdose in Verlängerungskabel anlegt von 50 Meter oder so und versucht hinten dran eine Bohrmaschine oder irgendwas zu betreiben, das geht schon relativ schlecht. Und wenn man sich überlegt, dass die ganze Stromübertragung in der Welt mit Gleichstrom geschehen würde, mit einer relativ niedrigen Spannung, weil wir will ja niemand in sein Haus 7 kV Gleichstrom legen, dann hätte man den Nachteil, dass man ungefähr alle 7 Kilometer ein Kraftwerk hinstellen müsste. Also ziemlich uneffektiv, aber damals galt der Wechselstrom als sehr gefährlich und war natürlich auch uninteressant für die ganzen Firmen, weil die gerade sehr stark in den Gleichstrom investiert haben und einfach mit Macht ihre Marktposition durchdrücken wollten. Ja, also Tesla ist es dann noch gelungen, das sogenannte elektromagnetische Drehfeld zu erfinden. Der hat festgestellt, wenn man zwei Spulen rechtwinklig anordnet, wenn man zwei Spulen in dieser Anordnung anbringt und lässt diese Spulen mit Wechselstrom durchfließen und der Wechselstrom in der einen Spule ist um 90 Grad Phasen verschoben wie in der anderen Spule, dann entsteht hier in der Mitte ein Magnetfeld, was sich dreht. Das heißt, wenn man hier in der Mitte einen ganz normalen Permanentmagneten anbringt, dann dreht er sich. Das hatte den großen Vorteil, dass es damit möglich war, Wechselstrommotoren zu produzieren, die keine Bürschen, also keine Kontakte brauchten, die auf die Welle gingen. Bei den bis dahin bekannten Gleichstrommotoren war das immer so, dass man eine Man hatte eine feststehende Spule oder einen feststehenden Magnet und der drehende Anker der bestand auch aus einem Elektromagnet und damit er sich dreht, musste er die ganze Zeit umgepolt werden. Diese Umpolung erreicht man dadurch, dass auf der Achse von diesem drehenden Teil Kontakte angebracht sind, die von außen mit einer Bürste kontaktiert werden, also irgendeinem federnden Stück Draht. Und dadurch wird die Spule, wenn sie sich dreht, die ganze Zeit passend umgeschalten, sodass das Magnetfeld die Spule am Drehen hält. Das hat natürlich den großen Nachteil durch das ganze Ein- und Ausschalten, mehrere Male pro Umdrehung, also typischerweise hatte man da so 20, 30 Kontakte drauf, entsteht jedes Mal ein Funken und diese Bürsten brennen ab. Das hatte halt den Nachteil, dass man diese Bürsten immer als Auswechselteil machte. Das waren also irgendwelche Kohlestücke, die da drauf drückten und die musste man relativ häufig auswechseln. Unter vielen Wissenschaftlern damals war das als de facto Standard anerkannt, dass es sowieso nie anders gehen würde. Und deswegen war es eine relativ große Entdeckung von Tesla, dass man das ersetzen kann durch einen phasenverschobenen Wechselstrom. Und damit viel längere Motorlebensdauer hinbekommt. Der Nachteil von diesem ersten Stadium war natürlich, dass der Motor eine ganz bestimmte Drehzahl hat, die abhängig von der Netzfrequenz ist. Und die lässt sich praktisch nicht einstellen, weil man kann ja nicht die Netzfrequenz ändern. Da hatte Tesla dann einen weiteren Motor entwickelt, der innen nicht ein Magnet verwendet, sondern ein Aluminium- oder Kupferteil, in dem durch Wirbelströme diese Drehung erzeugt wird. Dadurch kann man Motor erzeugen, die nicht fest an die Frequenz gekoppelt sind. Die hat man heute in irgendwelchen Elektrohren, die man oder in irgendwelchen kleinen Motoren. Also sieht man die relativ häufig, wenn man irgend so einen Plattenspieler oder irgendwas aufmacht, wo, also so einen alten Plattenspieler, wo das noch direkt am Netz hängt, der Motor, der den Teller antreibt oder so, da sieht man also noch solche Motoren drin. Also heute verwendet man doch wieder viel Gleichstrommotoren, weil man halt nicht mehr mit diesen hohen Spannungen arbeitet. Also in diesen ganzen Consumer-Geräten oder so, in dem Kassettenrekorder oder so, sind eigentlich überall diese Gleichstrommotoren drin. Das merkt man auch, dass die dann halt irgendwann oft kaputt gehen. Oder auch in einem Staubsauger oder so sind überall diese Motoren mit den Bürschen drin. Man merkt es nach ein paar Jahren, können diese Dinger schon mal einfach den Geist aufgeben. Wobei im Industriebereich, wo es wirklich auf Belastung ankommt, sind natürlich solche Motoren nicht gern verwendet. Und um die Marktmacht von dem Gleichstrom weiter erhalten zu können, also hat sich da eine relativ interessante Schlacht entspannt. Also das ging so weit, dass Edison versucht hat, durch Mittelsmänner im Parlament durchzukriegen, dass der Hausgebrauch von Spannungen höher als 800 Volt verboten sei, weil das sei schließlich gefährlich. Das hat er Gott sei Dank nicht durchgekriegt, sonst hätten wir wahrscheinlich heute immer noch keinen Wechselstrom. Dann wurden solche Kampagnen gemacht, dass Edison einmal im Monat von Straßenkindern gefangene Katzen oder so per Tesla-Stromstoß hingerichtet hat, um zu zeigen, dass diese Tesla-Ströme sehr gefährlich sind. Es wird auch gemunkelt, dass der elektrische Stuhl indirekt eine Erfindung von Edison sei. Da gibt es auch irgendwelche Dokumente drüber, inwieweit die denn nun echt sei, weiß man nicht. Aber es wurde damals in Zeitungen angepriesen, der elektrische Stuhl funktioniert mit Tesla-Strom. Das Resultat war eigentlich davon, dass beide Firmen mehr oder weniger pleite gegangen sind und durch andere Firmen aufgekauft worden sind. Also die Edison-Firma ist heute General Electric und Westinghouse, wo Tesla für gearbeitet hat, die wurde in andere Unternehmen verteilt. Tesla, hat in 1893 das durchgekriegt, dass die Weltausstellung in Chicago mit Wechselstrom beleuchtet worden ist. Das war für damals eine ziemliche Sensation, weil durch den Wechselstrom das möglich war, an jeder Ecke Glühbirnen anzubringen. Und das Ganze muss also geleuchtet haben wie heute ein Weihnachtsbaum. Das hat die Bekanntheit natürlich dann gesteigert. Andere Erfindungen, also von Tesla kann man jetzt nicht alle Erfindungen aufziehen, der hat ca. 700 Patente angemeldet in seinem Leben. Viele sind bis heute noch nicht komplett verstanden, was er damit gemeint hat, weil sie teilweise unvollständig sind oder auch nicht ganz klar ist, was das Ganze machen soll. Eins davon ist der Tesla-Generator, das werde ich nachher zeigen. So bekanntere Erfindungen sind sowas wie der Warden-Cliff-Tower, das hört man vielleicht ab und zu. Es ist also nie fertiggestellt worden. Das sollte eine Art Strahlenschutzwaffe oder irgend sowas sein. Der hat also einen riesen Turm gebaut, im Auftrag von Amerika, und der sollte oben bestückt sein mit offenen Elektronenröhren. Das war also ein System, was Tesla sich ausgedacht hat, dass man in einer Elektronenröhre werden ja normalerweise Elektronen beschleunigt, so wie in einem Fernseher. Und die Elektronen kommen aber vorne nicht raus, weil dort eine Scheibe ist. Und die Idee von Tesla war, eine Röhre so zu konstruieren, dass durch eine Pumpe in der Röhre das nötige Vakuum besteht, dass die Elektronen austreten und vorne aber eine Öffnung ist. Und durch entsprechendes Pumpen das Vakuum aber immer erhalten wird, sodass die Elektronen praktisch als Strahl austreten. Und damit könnte man auf weite Entfernung irgendwelche Effekte erreichen, also Leute kochen oder weiß nicht was. Und da gab es dann irgendwelche Projekte, die wurden zeitweise auch von Amerika unterstützt, irgendwelche solche Türme zu bauen, die im Umkreis von mehreren Kilometern so eine Art Schutzschild aufbauen sollten. Und es sollte den Frieden der Welt sichern und weiß nicht was. Viele von den Sachen sind von den Dokumenten her verschwunden. Da gibt es dann haarsträubende Geschichten, dass irgendwelche amerikanischen und auch russische Geheimdienste sich diese Dokumente unter die Nadel gerissen haben. Also wenn man im Internet nach Tesla und solchen Sachen sucht, findet man also da sehr viel. Also da gibt es die wilden Geschichten, dass also Russland irgendwelche riesen Generatoren besitzt, mit denen sie das Wetter beeinflussen in Amerika, und genauso umgekehrt. Also was es reell gibt, es gibt in Amerika ein Projekt HARP, das befindet sich irgendwo in der Antarktis oben, und das ist schon mehrere Fußballfelder, großes Feld von riesigen Antennen. Und damit können also große Energiemengen in die Stratosphäre gesendet werden. Inwieweit das nun für militärische Zwecke oder für wissenschaftliche Zwecke verwendet wird, kann man nicht so genau feststellen. Also irgendwelche Wissenschaftler, die da mitarbeiten, schreiben, das sei nur rein zur Wissenschaft und zur Erforschung von Stratosphäreneffekten. Aber zur Zeit des Kalten Krieges gab es halt auch viele Leute, die damit vermutet haben, dass man irgendwelche Wirbelstürme nach Russland umlenken kann oder weiß nicht was mitmachen. So kuriose Erfindungen sind auch zum Beispiel sogenannte Farbscheiben von Tesla. Tesla hatte irgendein System entwickelt, da wurden Aluminiumscheiben, runde, so 20 cm Durchmesser, verschiedenfarbig eingefärbt auf beiden Seiten, und je nachdem, wie rum man die sich auf die Haut legt, werden da positive oder negative Einflüsse in die Haut gebündelt und man kann damit heilen und so. Also vor ein paar Wochen ist es mir tatsächlich passiert, dass ich im Eskom war und da kam ein älterer Herr vorbei und hat gemeint, ob sie nicht noch diese alten Spindeln hätten, wo sie immer diese gebrauchten CDs sammeln. Er bräuchte nämlich welche. Und als der Verkäufer ihn gefragt hat, was man denn damit macht, hat er gemeint, er beklebt die auf beiden Seiten mit farbigen Folien und das könnte man verkaufen. Tesla hat auch viele Forschungen zu Tachyonenenergie gemacht. Das soll eine Energie sein, die überall vorhanden ist, die man mit entsprechenden Generatoren anzapfen kann. Und da gibt es auch viele Verschwörungstheorien dann darüber, welche Energiekonzerne sich nun diese Patente unter den Nagel gerissen haben, damit halt nicht die all verfügbare Energie auf die Welt kommt, mit der alle Probleme gelöst sind und aber kein Geld verdienbar ist, weil jeder in so einem kleinen Gerät sich seine Energie selbst herstellen kann. So. Wir kommen jetzt zum Tesla-Generator. Da werde ich jetzt ein paar rein technische Sachen, wie das so funktioniert, erstmal erklären. Also der Tesla-Generator besteht, wenn man das hier anschaut, im Normalfall, so wie ihn Tesla gebaut hat, aus einem Hochspannungstransformator, der erstmal eine relativ hohe Spannung erzeugt. Dieser Hochspannungsgenerator, wie er jetzt hier ist, erzeugt ca. 10 kV. Das ist also ein ganz normaler Transformator, wie er in jeder Ölheizung drin zu finden ist. Das ist einfach notwendig, um den Rest des Aufbaus mit der Funkenstrecke zum Funktionieren bringen. Also prinzipiell könnte man auch einen Tesla-Generator bauen, der mit kleinerer Eingangsspannung arbeitet. Das sind dann sogenannte Solid-State-Tesla-Generatoren, auf die komme ich dann nachher noch zurück. Das Hauptprinzip an einem Tesla-Generator sind einmal Schwingkreise. Wie manche vielleicht aus der Physik noch wissen, wenn man eine Spule und einen Kondensator so verbindet, dann nennt man das Schwingkreis. Der hat die Eigenschaft, dass in dem Kondensator gespeicherte Energie in die Spule fließt, in der Spule ein Magnetfeld erzeugt und wenn der Kondensator leer ist, das zusammenbrechende Magnetfeld in der Spule wieder einen Strom erzeugt, der den Kondensator wieder auflädt und dadurch entsteht eine Schwingung, die zwischen diesen beiden hin und her pendelt. Diese Schwingkreise sind heute überall drin, in jedem Handy und weiß nicht wo, werden verwendet für Radioempfang und zum Senden und weiß nicht was alles. So ein normaler Schwingkreis hat natürlich den Nachteil, dass durch den ohmschen Widerstand der Leitung die Schwingungen jedes Mal kleiner werden. Das heißt, wenn man so einen Kondensator auflädt auf irgendeine definierte Spannung, dann wird die Spannung an dem Kondensator so abfallen, durch die Spule wieder in die andere Richtung aufgeladen, wieder abfallen und das Ganze wird halt so auslaufen. Das heißt, es wird immer kleiner. Um damit einen richtigen Sender oder irgendwas zu machen, was also konstant Energie sendet, muss man irgendeine Mechanik erfinden, wie man diesen Kreis immer wieder auflädt. Das ist eigentlich der untere Teil von dem Tesla-Generator. Sieht man jetzt den unteren Teil von dem Tesla-Generator, da ist hier der normale Transformator, der einfach die 10 kV erzeugt für die Funkenstrecke. Und zwar sieht man jetzt in modifizierter Form hier diesen Schwingkreis, da hat man hier einmal eine Spule und hier den Kondensator. Und der Kondensator, also der ganze Schwingkreis, wird geschlossen durch diese Funkenstrecke. Das heißt, der Kondensator wird aufgeladen, ab einer gewissen Spannung schlägt diese Funkenstrecke durch und die durchschlagende Funkenstrecke schließt diesen Schwingkreis, sodass dieser Schwingkreis ausschwingen kann. Wenn dieser Schwingkreis eine Weile geschwungen hat, dann hört dieser Blitz an der Funkenstrecke wieder auf und das Ganze beginnt von vorne. Und dadurch kriegt man zwar keine kontinuierliche Schwingung, aber eine, die immer wieder angestoßen wird, die einfach praktisch vor sich hinläuft. Die Idee von Tesla war nun, dass man in diese Spule, wie bei einem Transformator, eine zweite Spule stellt. Das ist jetzt hier die untere Spule und da stellt man eine zweite Spule rein mit sehr vielen Wicklungen. Das Interessante dabei ist, dass es nicht wie einfach bei einem Transformator das Spulenverhältnis die Spannung bestimmt, die oben herauskommt. Also normalerweise ist es so, wenn Sie unten zwei Windungen haben und oben 200, dann kriegen Sie halt 100 mal mehr Spannung raus. Das würde bei so einem Tesla-Generator relativ wenig Spannung bringen, da auch die Spulen sehr weit auseinander sind und dadurch die magnetische Kopplung relativ gering ist. Das Interessante daran ist, dass der Schwingkreis hier unten abgestimmt wird auf diesen aufgeklappten Schwingkreis. Diese stehende Spule bildet auch einen Schwingkreis. Und zwar ist die eine Kondensatorhälfte, stellt diese Kugel dar und die andere Kondensatorhälfte stellt die ganze Welt außenrum her. Also das untere Ende der Spule ist mit der Erde verbunden und dadurch wirkt diese mittlere Spule auch wie ein Schwingkreis. Und das Interessante passiert dann, wenn diese beiden Spulen in Resonanz sind, dann tritt eine Resonanzüberhöhung ein, das heißt die Spannung wird sehr viel höher als bei einem normalen Transformator. Und das ist eigentlich das Prinzip, warum man dann oben Spannung, je nachdem wie man das Ganze optimiert und wie groß man das baut, bis zu mehreren Millionen Volt rauskriegt. Also es gibt da im Internet irgendwelche Leute, die haben sich Spulen gebaut, so groß wie ein Haus, und man sieht, dass sie also Blitze machen, die gehen auf die andere Seite in den Baum rein. Man kann sich also damit schon ein Haus abbrennen oder irgendwas. Ob man das in Deutschland wirklich darf, ist eine andere Frage. Denn der Unterschied zu einem normalen Hochspannungsgenerator ist natürlich hier, dass die Hochspannung nicht einfach nur eine hohe Spannung ist, sondern sie ist auch eine hohe Frequenz. Also das heißt, das Ganze, dadurch, dass es ein Schwingkreis ist, kommt oben nicht eine hohe Gleichspannung raus, sondern die Spannung, die rauskommt, die hat auch noch eine hohe Frequenz. Das wird man auch nachher an den Blitzen sehen. Normale Hochspannung müsste ja eigentlich von der einen Seite direkt einen Blitz auf die Erde machen. Da die Hochspannung aber so hoch ist, kann die Spannung sich von dem Leiter lösen und die strahlt einfach in die Luft ab, so wie eine Antenne bei einem Funkturm. Also manchmal bei sehr starken Rundfunksendern oder so kann man es auch beobachten, dass auf den Antennen kleine Leuchtfeuer drauf sind. Das entsteht an irgendwelchen Kanten, wo praktisch derselbe Effekt auftritt. Die arbeiten im Endeffekt mit denselben Effekten, die da oben rauskommen. Also da ist auch eine hohe Spannung auf der Antenne mit einer hohen Frequenz. Nur sind die Leistungen meistens nicht so hoch, dass man den Effekt wirklich sehen kann. Und es ist natürlich auch darauf geachtet, dass dieser Effekt nicht auftritt, denn man will eigentlich keine Energie verbrauchen, dadurch, dass die Luft da irgendwie leuchtet. Denn der Sender soll ja schließlich senden und nicht leuchten. Ja, ich meine, wo man das teilweise sehen kann, sind diese kleinen Schlüsselanhänger oder so fürs Handy, die dann leuchten. Das funktioniert im Endeffekt auf einem ähnlichen Prinzip. Da ist eine kleine Spule drin und ein Kondensator, die abgestimmt sind auf die Empfangsfrequenz von dem Handy. Und da ist ein kleiner Transistor als Verstärker dran und eine Batterie. Und in dem Moment, wo das Handy sendet, das heißt, es erkennt eigentlich nicht, dass ein Ruf eingeht an das Handy, sondern diese Leuchtdiode erkennt, dass das Handy antwortet auf den eingehenden Ruf. Weil das Handy mit 4 Watt in der Hosentasche sendet, kann halt in einer gewissen Entfernung drumherum dieses Feld durch so eine kleine Spule aufgefangen werden und schaltet dann die Leuchtdiode an. Wenn man eine sehr kleine Leuchtdiode nehmen würde, eine ideelle, die es natürlich nicht gibt, könnte man die natürlich auch direkt damit betreiben. Das kann man zum Beispiel mit so einem Generator machen. Wenn da genügend Leistung rauskommt, kann man wirklich einfach ein Stück Draht zweimal im Kreis biegen, eine Glühbirne reinlöten und kann die hier hinhalten. Und der Strom in der Luft, der in dieser Spule induziert wird, ist so groß, dass die Glühlampe zu leuchten beginnt. So ein paar interessante Sachen sind halt eben die Abstrahlung und was auch noch ganz interessant ist, ist der Skin-Effekt. So hohe Frequenzen haben die Eigenheit, dass sie nicht mehr in einem Leiter fließen, sondern immer je höher die Frequenz wird, desto mehr fließen sie auf der Oberfläche. Das führt dazu, dass man so einen Tesla-Generator theoretisch anfassen kann. Also es gibt sehr viele Internetseiten, die schreiben, man kann das problemlos machen. Mittlerweile gibt es aber auch einige Internetseiten, die davon warnen. Also wer so irgendetwas selber baut, sollte sich das sehr gut überlegen, ob er das tut. Denn der Skin-Effekt bei diesen Frequenzen, die hier auftreten, reicht immer noch, dass der Strom etwa 2 Zentimeter in die Haut eindringt. Das mag sein, dass man das nicht spürt, aber man kann davon Verbrennungen kriegen. Was man auf jeden Fall kriegen kann, ist Verbrennungen durch den direkten Einschlag von dem Blitz. Man sollte also, wenn man schon unbedingt ausprobieren muss, das anzufassen, immer irgendein Metallteil in der Hand haben, sodass der Einschlag von dem Blitz nicht direkt auf der Haut passiert. Was dann bei diesem Tesla-Generator noch ein Problem ist, dass dieser untere Schwingkreis ja nicht gleichmäßig schwingt, sondern periodisch gezündet wird. Das heißt, diese Frequenz, die da oben rauskommt, die hat noch eine überlagerte Komponente von den 50 Hertz oder 100 Hertz Netzfrequenz. Und bei dieser Spannung, die dort auftritt, funktioniert der Skin-Effekt natürlich nicht, weil die Frequenz viel zu niedrig ist. Das heißt, diesen Anteil kriegt man unter Umständen ab. Es gibt dann auch ganz mutige Leute, die behaupten, man könnte auch hier unten dran fassen. Das ist allerdings nur so lange wahr, wie der Schwingkreis schwingt. Und das große Problem dabei ist, dass meistens beim Anfassen der Schwingkreis aufhört zu schwingen. Und in dem Moment ist es unangenehm. Normalerweise geht man davon aus, dass so 10 mA oder so eine tödliche Grenze sind. So ein normaler Heizungstransformator bringt Kurzschlussstrom 20 mA. Wenn man größere Tesla-Transformatoren baut, hat man vielleicht 5 oder 8 oder 10 solche Transformatoren parallel geschaltet, damit die Blitze noch größer werden. Da sollte man dann wirklich nicht mehr dran fassen. Dann hat es hier Kondensatoren drin. Die Kondensatoren haben die Eigenheit, dass sie die Energie speichern können. Das heißt, da können kurzzeitig auch sehr viel höhere Ströme fließen. Also abhängig davon, was man sich da für Kondensatoren hinbastelt. Wenn man meint, man muss da mehrere 100 Nano oder weiß nicht was hinbasteln, sollte man auch damit aufpassen, die könnten auch nachher noch geladen sein. Die sind zwar im Normalfall durch diese Schaltung hier immer durch den Kreislauf entladen, nachdem man das Ganze ausgesteckt hat. Aber wenn jetzt da irgendwie ein Kabel abfällt oder irgendwas, kann es natürlich sein, dass das hier unterbrochen ist und dann ist er nicht entladen. Dann sollte man nicht dran fassen. Dann sollte man also vorher den Kondensator kurz schließen, bevor man anfängt, da irgendwie dran rumzusägen oder irgendwas mitzumachen. Was man auch beachten muss bei solchen Spannungsunfällen, wenn es relativ große Ströme sind, die da fließen, kann es passieren, dass man einen Stromschlag kriegt, vor allem wenn man länger dran hängt und man fühlt sich nachher also prima und merkt gar nichts davon. Und man sollte sich dann unter Umständen trotzdem in ärztliche Behandlung begeben, weil es passieren kann, dass man sich innere Verbrennungen holt und man erst nach Tagen an irgendwelchen Nierenversagen stirbt, weil der Körper mit den inneren Reststoffen, die er nicht mehr entgiften kann, nicht fertig wird. Also das wird bei so einem kleinen Transformator sehr wahrscheinlich nicht passieren, aber wenn man es halt meint, übertreiben zu müssen, sollte es also schon vorgekommen sein. Also speziell auch, wenn man irgendwie an Netzspannung fasst oder so und längere Zeit daran hängen bleibt, ist es immer ratsam, dann auch einen Arzt aufzusuchen, auch wenn man sich irgendwie gut fühlt danach. Wenn man jetzt so einen Tesla-Generator unbedingt selber bauen möchte, dann muss man sich überlegen, da gibt es verschiedene Bauweisen. Also für den Anfänger würde ich auf jeden Fall empfehlen, einen sogenannten Solid-State-Tesla-Generator zu bauen. Solid-State kommt davon, dass darin keine offenen Funkenstrecken enthalten sind. Das heißt, das Ganze wird elektronisch gesteuert, man braucht nicht irgendwie 10 kV und hohe Ströme und weiß nicht was unten am Eingang und kann trotzdem ein bisschen mit rumspielen. Da gibt es relativ einfache Bauanleitungen. Das sieht dann... Sieht dann ungefähr so aus. Das ist einfach aus irgendeinem alten Schwarz-Weiß-Fernseher oder alten Computermonitor eine ausgebaute Hochspannungsspule. Bei dieser Hochspannungsspule wickelt man ein paar Windungen hier ganz normalen Draht drauf und dann kommt ein Transistor dran, zwei Widerstände und das Ganze funktioniert. Der Nachteil von den meisten Spulen ist, wie man hier sieht, dass die ziemlich vergossen sind. Und um Geld zu sparen, sind in diese Spulen die benötigten Dioden für so ein Gerät praktisch mit eingebaut und vergossen. Also bei den ganz alten Geräten hat man gesehen, dass dieser Draht rausgeht und an so ein riesiges Bauteil geht und erst von dort an die Fernsehröhre führt. Und das hat man mittlerweile mit in dieses Bauelement eingebaut. Das hat den großen Nachteil, dass die Ausgangsspannung keine Wechselspannung mehr ist, sondern gepulste Gleichspannung. Und damit sind die Effekte nicht mehr ganz so gut möglich. Also wenn man wirklich so einen richtig alten großen Fernseher findet, wo noch so eine handgewickelte Spule drin ist, soll es laut Berichten, die ich im Internet gefunden habe, also problemlos möglich sein, irgendwelche solche Glühlampen aus dem Bauhaus oben dran zu befestigen und die sehen dann perfekt aus wie diese teuren Plasmageräte. Bei dem hier funktioniert es jetzt nicht, also ich habe da lange dran rumgedreht und die Spannung ein bisschen höher gemacht und weiß nicht was. Und ich habe auch mal versucht, so ein Ding aufzusägen, um diese Dioden da rauszumachen. Aber das Dumme ist, dass sie nicht mehr eine Diode drin haben, die 18 kV oder sowas aushält, sondern ganz viele verteilt auf verschiedene Wicklungen und eingewickelt und vergossen. Die kriegt man also nicht raus, ohne dass man es kaputt macht. Man kann das nachher auch kurz vorführen. Das funktioniert mit allen möglichen glasgefüllten Gefäßen oder sonstigen Gefäßen, die mit Unterdruck gefüllt sind, also irgendwelche Neonröhren oder halt diese Plasmakugeln von so einer fertigen Plasmakugel oder so, die würden mit sowas auch funktionieren. Weil dadurch, dass in solchen Gefäßen einen leichten Unterdruck herrscht, ist die Spannung, die benötigt wird, um den Effekt einzuschalten, also dass das anfängt, so leuchtende Effekte zu geben, ist geringer. Das ist leider relativ schwierig selber zu machen, irgendwelche Glasgefäße mit einer Vakuumpumpe zu evakuieren und dann schnell wieder zuzumachen und vorher womöglich noch ein bisschen irgendwelche schönen Gase reinzutun, damit es auch lila oder rot oder grün oder weiß nicht wie immer leuchtet. Soll aber durchaus möglich sein. Also es gibt Leute, die behaupten, man könnte irgendwelche Lampen mit irgendwelchen Handpumpen auspumpen. Aber bin ich also skeptisch, ob das geht. Ja, irgend sowas. Man kann natürlich versuchen, an irgendeiner Uni oder an der Schule steht meistens irgend solches Gerät rum, dass man das mal kurzzeitig ausleihen kann und dann kann man damit rumspielen. Wenn man jetzt so einen ganz normalen Tesla-Transformator macht, dann stellt man sich als Schwierigkeit eigentlich immer erstmal diese große Spule vor. Wobei das also nach meiner Erfahrung nicht so schwierig ist. Also man schafft es in 3-4 Abenden so ein Ding zu wickeln. Also man kauft sich da irgend so ein Lackdraht oder irgendwas für den Anfang. Wenn man es nicht übertreiben will, tut es das ganz und wickelt da einfach so circa 1000 Windungen drauf. Da gibt es also im Internet alle möglichen Programme und Berechnungen, wie dick der Draht nun sein soll, damit es optimal ist. Das probiert man am besten aus und guckt sich halt in solchen Dokumenten halt nach, was da empfohlen wird. Da gibt es dann, wenn man dann höhere Spannung erreichen will, noch, dass man zwischen die Drähte noch irgendeinen Nylonfaden mit einwickelt, damit der Abstand zwischen den Geräten möglichst groß wird. Weil man hat natürlich hier, wenn man sich überlegt, dass man eine Spannung erreichen will von 1.000.000 Volt und man hat 1000 Wicklungen, dann fällt halt pro Wicklung schon 1000 Volt ab. Das heißt, zwischen zwei Drähten, die nebeneinander gewickelt sind, liegen 1000 Volt an. Und da muss man sich halt dann überlegen, ob der Lack auf dem Lackdraht das aushält. Oder man muss sich halt davon verabschieden, dass man unbedingt 1.000.000 Volt erreichen will. Wobei viele von den Effekten, also auch die Blitzlänge oder so, gar nicht so arg von der hohen Spannung abhängt, die da rauskommt, sondern vor allem von der Leistung abhängt. Da die Blitze, die oben entstehen, die Luft ionisieren und in diesen ionisierten Kanälen die Blitze immer länger werden. Also man kann längere Blitze erreichen, einfach durch höhere Leistungen, ohne dass man jetzt unbedingt sehr hohe Spannung braucht. Also ein Tesla-Generator, der einfach nur eine hohe Spannung braucht, aber oben keine Leistung mehr rauskommt, der wird auch nicht schön blitzen. Da wird man dann nicht mehr viel von haben. Das viel größere Problem sind eigentlich die Kondensatoren. Die Frage ist, wo kriegt man einen Kondensator her, der bei 10 kV nicht kaputt geht? Wenn man dann so denkt, ja, irgendwo wird es das schon geben und man blättert alle möglichen Kataloge durch, dann stellt man fest, das gibt es eigentlich gar nirgends. Es gibt höchstens ein paar Firmen, die sowas herstellen, und wenn man dann da anfragt, dann kriegt man mitgeteilt, man soll doch 20 Stück bestellen, Stück 300 Mark, und dann fertigen die einem das. Weiß ich nicht. Da gibt es dann verschiedene Lösungen. Also es gibt Tonnen von Anleitungen für solche Selbstbaukondensatoren. Meistens sind es irgendwelche Polypropylenfolien mit Alufolie beklebt und man wickelt davon 2-3 Quadratmeter einfach auf und hat dadurch einen Kondensator. Das Dumme ist, dass der Rand von der Aluminiumfolie eine sehr scharfe Kante darstellt und an der Stelle treten immer Blitze aus und die brennen Löcher in die Folie. Und ein Kondensator geht relativ schnell kaputt. Deswegen muss man den ganzen Kondensator in irgendeinen Behälter reinstellen, den man mit ekligem Transformatoröl füllt, sodass das Ganze unter Öl ist. Wenn das dann Ganze irgendwie umfällt oder weiß nicht was passiert, dann kriegt man das wahrscheinlich nicht mehr aus der Wohnung raus. Abgesehen davon, wenn der Kondensator ein Loch kriegt und man meint, man muss den Tesla-Generator trotzdem eine halbe Stunde damit betreiben, kann es natürlich auch passieren, wenn man den Eimer vorher schön verschweißt hat, dass der irgendwie explodiert oder so. Also es gibt dann Leute, die meinen, der Kondensator funktioniert prima, wird oben ein Deckel mit Epoxy draufgeklebt, damit das Öl auch nicht mehr rauslaufen kann. Ist ja gut, weil man kann es dann transportieren. Nur wenn es richtig heiß wird innen oder es hat irgendwie ein Loch und es fängt dann zu kochen da drin, dann knallt der Eimer irgendwann. Und die ganze Soße fliegt dann im Zimmer rum. Unter Umständen wird davon auch noch Teile in die Luft gesprüht, was sich dann sogar entzünden kann. Und wenn das ganze Öl dann mal irgendwann brennt, das brennt zwar relativ schlecht, aber wenn es mal brennt, kriegt man es wahrscheinlich auch nicht mehr aus. Dann gibt es so verschiedene Anleitungen mit irgendwelchen Glasplatten. Also einfach Glasplatten und Alufolie oder Aluminiumplatten abwechselnd gestapelt. Da hat man natürlich dasselbe Problem mit den Ecken. Das muss man auch wieder, wenn es wirklich gut funktionieren soll, einlegen. Hat aber den Nachteil, da man kein so richtig dünnes Glas kriegt, also so unter einem Millimeter oder weiß nicht was, wird das Ganze ziemlich groß. Das hängt natürlich davon ab, wie man seinen Generator plant. Also wer sowas baut, sollte auf jeden Fall am Anfang gleich überlegen, den Kondensator so auszulegen, dass die Kapazität relativ klein ist. Denn es wird immer schwieriger, je größer der Kondensator ist. Also hier sind jetzt nur 2 Nano-Kondensatoren dran. Und es gibt aber Leute, die haben bis zu 200-300 Nano da dran, um höhere Leistung rauszukriegen. Das andere Problem ist, ich habe selber dann einen größeren Kondensator gebaut, um meinen eigenen Tesla-Generator etwas stärker zu machen. Oder der Traum war halt, dass er dadurch stärker wird. Und hatte dann 22 Nano. Und das Problem war dann, dass der normale Hochspannungsgenerator, den man aus der Heizung hat, diesen Kondensator gar nicht mehr aufladen kann. der Kondensator, der Hochspannungstransformator kriegt in den 50 Hertz Pausen mit den 20 mA den Kondensator gar nicht mehr voll, dann hat die Spule überhaupt nicht mehr funktioniert. Man kann solche Kondensatoren irgendwo teilweise auf dem Schrott oder auf dem Flohmarkt kriegen. Die werden, was weiß ich, in irgendwelchen Uraltfunkgeräten oder weiß nicht was, hat es manchmal sowas drin. Eine ganz neue Methode oder neuere Methode sind sogenannte Multicaps. Das heißt, irgendjemand ist einfach auf die Idee gekommen, man bestellt billige für 30 Pfennig irgendwelche Kondensatoren, die 1,5 kV aushalten und schaltet halt 20 Stück in Reihe. Dann sind es auch 30 kV, dann hat man noch ein bisschen Reserve. Dann hat man natürlich den Nachteil, wenn man 20 Stück in Reihe schaltet, dann hat man nur noch ein 20stel der ursprünglichen Kapazität. Dann muss man auch noch von diesen Reihen auch noch irgendwie 10 Stück nebeneinander schalten. Dann hat man halt so ein Brett. Das ist allemal noch billiger, als für 300 Mark so ein Teil zu kaufen. Das große Problem dabei ist, wenn man in einen normalen Elektronikkatalog guckt, dass es relativ wenig Beschreibungen zu den Kondensatoren gibt. Also da steht meistens nur irgendeine Spannung dran und irgendeine Größe und das war's dann. Und das Problem bei einem Tesla-Generator ist, dass die Kondensatoren relativ hohe Stromanstiegszeiten aushalten müssen. Das heißt, die Isolierschicht zwischen den beiden elektrisch leitenden Flächen, die wird relativ stark beansprucht. Das merkt man, wenn man den falschen Kondensator gekauft hat und betreibt den 2 Minuten, dann wird er heiß. Dann kann man also darauf ein Spiegelei braten oder so. Wenn man es länger betreibt, dann brennt das Teil ab. Da muss man also sehr drauf achten. Also man kann eigentlich nur Polypropylen oder Keramikkondensatoren einsetzen. Wobei die Keramikkondensatoren, die ich für meinen Tesla-Generator eingesetzt habe, 2 Tage vor dem Kongress abgebrannt sind. Die haben dann auf einmal an allen möglichen Ecken schwarze Löcher gekriegt, wo Blitze rausgeflogen sind. Ja, da muss man also relativ viel experimentieren und ausprobieren. Also meistens ist es so, dass die angegebenen Kondensatoren in irgendwelchen Bauanleitungen, die kriegt man dann gerade nicht, dann bestellt man halt irgendwelche anderen. Aber wenn man relativ klein anfängt, also nur mal 1-2 Nano zusammenbaut, dann hält sich das im Rahmen, dann sind das 15 Mark oder so, wenn die abbrennen, sind sie halt kaputt. Ja, die Hochspannungstransformatoren sind eigentlich relativ einfach zu besorgen. Also man geht zu irgendeinem Heizungsinstallateur und fragt halt nach alten Öltransformatoren. Das sind so diese wie hier. Die liegen dort meistens irgendwo in der Kiste rum, die kriegt man meistens geschenkt. Was für größere Generatoren auch noch interessant sein soll, was ich nicht ausprobiert habe, sollen Hochspannungsgeneratoren aus Mikrowellen sein, die dementsprechend relativ viel Leistung haben. So eine Mikrowelle hat irgendwie 650 Watt oder sowas und da kommen dann auch für 650 Watt Hochspannung raus. Muss man allerdings ein bisschen aufpassen, die Hochspannungsgeneratoren von den Mikrowellen sind nicht kurzschlussfest. Das heißt, wenn man da diese Kurzschlussbrücke da dran macht, also die Funkenstrecke, dann würde der Transformator abbrennen. Da gibt es dann irgendwie so eine trickreiche Schaltung, dass man noch einen zweiten so einen Transformator einfach in Reihe schaltet, der dann als Begrenzungswiderstand funktioniert, oder man schaltet in die Netzleitung noch einen Heizlüfter mit ein oder irgendwas, was so um die 2 kW Leistung hat. Einfach irgendeinen großen Widerstand oder eine Neonlampe oder irgend sowas. Was man teilweise auch noch kriegt, sind irgendwelche Hochspannungstransformatoren für Neonreklame. Aber also in Karlsruhe habe ich keine gefunden. Also, da gibt es wohl keinen mehr, der sowas herstellt. Und die hatten auch nichts. Ich meine, in Berlin mag man sowas sicher irgendwo finden. Muss man einfach ausprobieren, was da besser funktioniert. Ich denke, das ist der freien Fantasie überlassen, wo man die Dinger herkriegt. Ja, wenn man ein bisschen mehr Leistung haben will, dann kann man die natürlich alle parallel schalten. Muss natürlich ein bisschen aufpassen, dass man die nicht aus Versehen antiparallel schaltet. Dann werden die Dinger ziemlich schnell heiß. Dann sollte man sie schnell wieder ausstecken und das korrigieren. Und auf jeden Fall nicht mehr dran fassen. Also bei so einem Heizungstransformator mag es ja noch passieren, dass einem das nichts macht, wenn man aus Versehen dran fasst. Hat man vielleicht Glück gehabt. Wenn man aber dann 10 in Reihe schaltet oder so, dann sollte man wirklich nicht mehr dran fassen. Also wenn man dann irgendwie 200 mA hat, ist das so unangenehm. Also jetzt komme ich zu der praktischen Vorführung. Ja, ich möchte nochmal einfach darauf hinweisen, dass die Spannungen also gefährlich sind. Wenn das Ding angeschaltet ist, sollte keiner hier irgendwie aus Freude nach vorne hüpfen und irgendwo dran fassen. Elektrische Geräte können kaputt gehen hier drin. wer die mitnimmt, ist selber schuld. Der war vorher auch an und ist nicht gestorben. Ist ja nicht meiner. Und eben wenn man halt selber mit rumspielt, man sollte sich nicht auf diesen Skin-Effekt verlassen. Genau. Wenn hier irgendwelche Menschen anwesend sind, die einen Herzschrittmacher oder Hörgeräte oder sowas haben, also besonders die mit Herzschrittmacher, die sollten vielleicht den Raum verlassen vorher. Also ich führe jetzt nochmal was vor mit diesem Solid-State-Generator. Da dürfte das relativ unkritisch sein. Aber bei dem großen Generator sollte man den Raum dann schon verlassen. Also ich habe den jetzt angeschlossen, man wird wahrscheinlich weiter hinten gar nichts sehen, aber man sieht jetzt, dass hier schon irgend so ein Funke überspringt. Wenn man jetzt so eine handelsübliche Neonröhre einfach in die Hand nimmt und daneben stellt, schöne Effekte mitmachen, indem man da so an unterschiedlichen Stellen ranfasst. Man kann auch so ein bisschen dranfassen, dann gibt es irgendwelche solche laufenden Muster da drin. Das sind irgendwelche stehenden Wellen, die da drin entstehen, die man natürlich schöner sehen würde, wenn man eine durchsichtige Neonröhre hätte. Sowas hat man im Normalfall nicht, gibt es aber in irgendwelchen Physiksammlungen, kann man sich vielleicht irgendwo ausleihen. Gibt es also Röhren, die sind durchsichtig, sind mit eben zum Neongas gefüllt, so ähnlich wie die Leuchtreklamen. Und da sieht man dann also ganz schöne solche Streifen. Jetzt wollen wir diesen Generator relativ schnell wieder aus. Den Generator muss man leider immer relativ schnell ausmachen, weil durch diesen einen Transistor 4 Ampere fließen und nach 2 Minuten ist der dermaßen heiß, dass er wahrscheinlich nach der dritten Minute abbrennen würde. Also an dieser Schaltung müsste man noch etwas arbeiten, wenn man das irgendwie im Zimmer oder so betreiben möchte, so als Plasmakugel oder so. Wenn man da so eine Neonröhre oder irgend sowas dran hält, dann merkt man auch sehr deutlich, in dem Moment, wo zum Beispiel da der Blitz einschlägt, spürt man durch die Neonröhre hindurch schon die Spannung, wie es so anfängt zu kribbeln in den Fingern. Das liegt einfach daran, dass die hohen Frequenzen durch den Isolator einfach durchgehen, weil der Isolator nur wie ein Kondensator wirkt. Das merkt man auch daran, wenn man an so einem Gerät rumspielt, passiert es öfters mal, dass man hier zwischen Blitze kriegt, also zwischen der Sekundär- und der Primärspule. Und dann denkt man sich, das macht man ganz einfach, wir schieben da ein Plastikrohr rein, dann kann es nicht mehr passieren. Na, Pustekuchen ist einfach, der Blitz geht durch dieses Plastik durch, weil das Plastik einfach wie ein Kondensator wirkt. Das hält zwar vielleicht davon ab, dass die Spule gleich ein schwarzes Loch kriegt, Aber es gibt ein relativ lustiges Muster, weil die ganze Spule mit so einem Gewirr von Blitzen überzogen ist. Und es geht halt trotzdem durch und man verliert einfach Energie dadurch. Ja, vielleicht noch ein Wort zu den verschiedenen Teilen. Also das ist die Funkenstrecke. Die sieht jetzt vielleicht nicht so aus, wie man sie normalerweise kennt. Normalerweise stellt man sich eine Funkenstrecke vor, dass man zwei Spitzen hat und dazwischen einfach ein Funke überspringt. Der Nachteil von so einer Funkenstrecke ist, dass bei dem Blitz, der dort überspringt, die Luft so heiß wird, dass die Luft ionisiert wird und dadurch ein leitender Kanal entsteht. Das kennt man von diesen zwei leicht nach außen geneigten Drähten, wo diese Flamme nach oben läuft. Das hat sicher jeder schon mal irgendwo im Physikunterricht gesehen. Und diese leitende Luft hat den Nachteil, dass der Blitz nicht wieder abbricht. Das heißt, der Kondensator und der Schwingkreis wird nicht wieder aufgeladen. Der wird also nur relativ selten aufgeladen. Und um das zu erhöhen, gibt es also viele Bastler, die sich dann drehende Funkenstrecken bauen, also wo irgendwas bewegt wird, damit der Funke abgerissen wird. Die andere Möglichkeit ist einfach, eine Funkenstrecke so wie hier zu machen, wo man ganz viele kleine Funkenstrecken hat, mit relativ großen Metallelektroden, die nicht warm werden. Und dadurch kann man die Wärmeenergie einfach mehr verteilen und kriegt den Effekt, dass der Blitz schneller abreißt. Und dann merkt man also schon sehr deutlich, dass die Blitze oben am Generator viel größer werden. Also mit einer schlechten Funkenstrecke funktioniert es auch schlecht. Ja. Noch irgendwelche Fragen dazu?
Die Rede für den Normalbetrieb.
Von diesem Gerät weiß ich es jetzt also nicht. Man kann natürlich versuchen, das zu schätzen. Man hat hier 10 kV, 20 mA, wobei die Maßeinheiten auf so einem Transformator meistens mit Vorsicht zu genießen sind, weil meistens sind die 20 Milli Kurzschluss gemessen, das heißt dann, wenn keine 10 kV mehr anliegen. Aber so prinzipiell kommen da also schon einige Watt oben raus. Also man müsste die tatsächlich messen, kommt man natürlich zu einem weiteren Problem, wie misst man solche hohen Spannungen? Ich meine, viele Leute wollen vielleicht auch wissen, wie viel Volt kommen denn da nun tatsächlich raus?
Also die Leistungsaufnahme ja im Hinblick, so wie viel Strom ich ja bezahlen muss, wenn ich so ein Ding längere Zeit laufen lasse.
Da kann man einfach mal auf diesen Transformator gucken. Da steht jetzt 700 Watt drauf. Das wird also ungefähr um den Dreh rum sein, also vielleicht 500 nur, je nachdem, wie optimal die Energie von da nun abgesaugt wird.
Sollte man nicht vielleicht die untere Spule, also die Primärspule, irgendwie in einen, naja, ich sag mal, 10 Liter Haushaltseimer oder sowas irgendwie setzen? Als Isolator, denn ich denke mal, die Berührung der unteren Spule wäre dann schon etwas unangenehmer.
Das kann man natürlich machen, aber ja, was man jetzt vielleicht hier sieht, ist, dass das Ganze mit solchen Krokodilklemmen da dran angebracht wird. Und zwar ist es dazu da, diese beiden Schwingkreise müssen ja in Resonanz gebracht werden. Das heißt, am Anfang, wenn man so einen Generator aufgebaut hat, dann funktioniert er meistens gar nicht. Und dann sitzt man tagelang da dran, dass man irgendwelche Spulenparameter oder andere Kondensatoren reinhängt und man tut dann mit so einer Klemme hier irgendeine Wicklung abgreifen, deswegen macht man diese Wicklung auch normalerweise offen, also das heißt nicht mit einem isolierten Draht, das wäre ja das Einfachste, sondern man muss die halt oder zweckmäßigerweise kann man die halt abgreifen. Man könnte das natürlich in so einen Eimer reinstellen, man muss dann noch ein bisschen Abstand halten, denn das Plastik vom Eimer alleine würde ich mich nicht drauf verlassen, dass es da nicht durchschlägt. Kann man natürlich prinzipiell machen. Aber ich denke, wenn man mit sowas baschelt, muss man eh aufpassen. Das sollte man also sowieso nicht seinen Kindern hinstellen.
Auch nicht den Eltern.
Ja. Ich meine, das wird jetzt vielleicht einige interessieren. Eine URL im Internet, dass man sich gleich erstmal schon mal informieren kann oder sowas. nicht erst um lange suchen muss.
Ich habe jetzt keine irgendwelche Internetseite oder auch sonstigen Sachen vorbereitet, weil ich das eigentlich erst vor einem Monat so richtig angefangen habe, mich damit zu beschäftigen und auch den Vortrag erst vor 2 Stunden gemacht habe. Wer ewig an so einem Ding rumbaschelt und trotzdem das Erfolgserlebnis haben möchte, dass dieses Ding nachher funktioniert, oder wer gar keine Lust hat, das selbst zu basteln und er möchte trotzdem so einen Teil haben, da liegen hier vorne so Zettel aus von so einem Versand, der verschickt diese Spulen, die kann man da also bestellen, man kann auch nur den Kondensator bestellen oder irgend sowas. Ja, es ist eigentlich für Schulen gedacht, wenn hier irgendwelche Lehrer oder so anwesend sind oder irgendwelche Schüler, die Lehrer gut kennen, gleich so einen Zettel mitbringen. Ja. Sonst noch irgendwelche Fragen?
Wie hoch sind denn die Frequenzen der Sekundärspule?
Also bei diesen Dings habe ich es mal gemessen, einfach mit einem so einem durchstimmbaren Radio, also was man von wenigen Kilohertz bis weiß nicht wo durchstimmen kann, und die liegen bei 500 Kilohertz. Liegen aber bei manchen Spulen, gehen die runter bis 100 Kilohertz. Aber dann wird natürlich der Kondensator immer größer, den man unten braucht. Dafür kriegt man natürlich mehr Energie rein.
Was sind die obere Frequenz, die man erreicht?
Also mit kleinen, wenn man die Spulen kleiner macht, wird die Frequenz im Normalfall höher. Also da kommt man so bis 1,3 Megahertz oder irgendwas. Habe ich also schon Internetseiten gesehen, die behaupten, sie würden dann funktionieren. Ob sie das tun, weiß ich nicht. Man muss auch sagen, dass diese ganzen Internetseiten muss man also sehr mit Vorsicht genießen. Die sind meistens eine Internetseite von der nächsten Internetseite abgeschrieben oder sonst irgendwas, oder sie sind uralt. Da werden dann Sachen beschrieben, dass man doch bei den Glühbirnen, wenn man die zum Leuchten bringen soll, aufpassen muss, dass man nicht welche unter 60 Watt nimmt, weil die hätten meistens Vakuum drin. Glühbirnen mit Vakuum gibt es schon lange nicht mehr. Dann gibt es auch so ein tolles Buch. Das müsste ich hier noch sagen, da gibt es ein tolles Buch von, so ein dünnes Buch, kostet 34 Mark. heißt Tesla-Generatoren, findet man so in jedem Standardverzeichnis. Dieses Buch bitte nicht kaufen, denn das ist, was da drin steht, ist einfach restlos zusammengeklaute Internetseiten. Man merkt es schon beim Lesen, dass der Sprachstil sich einfach ändert von schlechten Texten zu guten Texten, und es sind alle möglichen Anleitungen, wo aber nur drin geschrieben wird, wie die Schaltung funktioniert oder so. Aber steht nicht drin, dass es jetzt gut funktioniert hat oder weiß nicht was. Also es sind eigentlich nur Anleitungen, die irgendwo gesammelt sind. Und wenn man dann Text im Internet sucht, dann sind die irgendwie ziemlich ähnlich. Man weiß natürlich nicht, ob die von dem Buch abgeschrieben haben, aber ich schätze mal, dass es andersrum war.
Frage. Hast du schon mal festgestellt, ob die Anregung auch mit einer anderen Frequenz funktioniert? Gibt es da irgendwelche Kenntnisse darüber? Höhere Frequenzen könnte man ja zum Beispiel jetzt so ein 600 Watt Mikrowellenhärter anschließen, so statt dem Transformator, da kommt ja auch eine ganz stattliche Leistung raus, müsste man natürlich wegen der wesentlich höheren Frequenz die Funkenstrecke und die Kondensatoren und die Primärspule auch ganz anders dimensionieren. Hat da schon mal einer drüber nachgedacht?
Also wenn man jetzt, also was öfters mal passiert ist, gerade wenn man seine Spule abstimmt oder mit rumbastelt, ist, dass man die Oberwellen erwischt. Also das funktioniert hier ganz prima, wenn man sich dafür tut. Also wenn man jetzt hier sehr viel weniger Windung nimmt, dann kann es passieren, dass dieses ganze Ding bei 1 Megahertz schwingt, anstatt bei 500 Kilohertz. Und es hat so Effekt, die Oberwellen sind ja sehr viel schwächer bei so einer ein ausgeschalteten Spannung. Man merkt dann einfach, dass man das Maximum zwar findet auf dieser Spule, aber das Maximum einfach fürchterlich schwach ist. Also man merkt, wenn man diese Spule, diese Krokodilflamme an verschiedenen Stellen macht, dann merkt man, wie die Blitze immer größer werden, und dann erreicht man irgendwo ein Maximum, und wenn man dann weiter runter geht mit der, oder weiter hoch geht mit der Windungszahl, dann werden die Blitze wieder kleiner. Und wenn man jetzt nicht so genau hinguckt bei so einem Generator, oder halt idealerweise kein Oszi besitzt und auch sonst keine Messgeräte hat und sich nicht an irgendeinem Plan hält, dann passiert es also relativ häufig, dass man irgendwelche Oberwellen erwischt, und man wundert sich dann, dass man eigentlich ein Maximum findet, das Maximum aber eigentlich nicht den Erwartungen entspricht, die man davon hat. Aber wie man es jetzt direkt mit Mikrowellen ansteuern kann, weiß ich jetzt nicht, da die Mikrowellenfrequenzen ja auch mit einem Magnetron erzeugt werden in der Mikrowelle. Und wie man die denn nun auf so eine Spule kriegt, müsste man ausprobieren.
Ich bin heftig davon abzuraten, wenn man mit höheren Leistungen in Mikrowellen arbeitet.
Ja, das ist sicher nur mal gar nicht.
Das ist sicher, von abzuraten.
Ja, da bleibt man ganz schnell. Das ist richtig.
Also das ist gefährlich mit Sicherheit. Also das war nur eine theoretische Überlegung.
Es ist natürlich auch logisch, dass man sich das Ding nicht ins Zimmer stellt und den ganzen Tag laufen lässt, weil es macht keinen großen Sinn, sich über Handys aufzuregen, die mit 4 Watt senden, wenn man dann hier irgend so ein Ding ins Zimmer stellt, wo vielleicht 500 Watt Sendeleistung rauskommen. Das ist dann sicher ungesund, auch wenn die Frequenz vielleicht sehr viel niedriger ist, dadurch wird der Effekt angeblich kleiner. Es gibt aber auch Wissenschaftler, die behaupten, dass das nicht so sei. Also das ist auch, solche Tesla-Generatoren werden auch in der Medizin eingesetzt zur Wärmebehandlung. Wenn man irgendwelche Muskelzerrungen oder irgendwas hat, kann man damit also innere Wärmebehandlungen machen. Also man kann diese Wellen dazu verwenden, den Mensch sozusagen innerlich ein bisschen zu kochen.
Das passiert ja auch zum Beispiel bei der
Mikrowelle. Ja. Es sollte jedem klar sein, dass man bei einer Mikrowelle ein bisschen aufpassen sollte, weil wenn man da ein Stück Fleisch reinlegt, weiß man ja, wie es nachher aussieht.
Eine ganz andere Sache noch bezüglich Schulen und so. Oder an manchen Schulen, also könnte man vielleicht gebrauchte Teile kriegen, weil ich weiß, bei mir im Unterricht da an Teilen ähnlichen Dimensionen nicht mehr vorgeführt werden, wegen laut Aussage Lehrer einer absolut nicht nennenswerten winzigen kleinen Mengen Röntgenstrahlung, aber Sicherheitsbestimmungen. Also vielleicht gibt es da auch ausgemustert.
Das muss man natürlich auch beachten. All solche Blitzexperimente, man riecht es vielleicht in den ersten Reihen auch, erzeugen relativ viel Ozon. Es riecht also wie irgendwie im Inneren von so einem Kopierer oder auf so einer schönen Bergalm, wenn wieder schönes Wetter ist. Und gleichzeitig haben diese Blitze alle möglichen Wellen, also Lichtwellen drin. Da sind also geringe Mengen eben von Röntgenstrahlen mit drin. Da sind ziemlich viel UV mit drin. Also so für die Dauerbetrachtung sind die Blitze auch nicht geeignet. Also man sollte dann vielleicht nicht gerade eine Sonnenbrille aufziehen, man sollte es vielleicht einfach ausschalten. Ja. Ja, aber wenn man die Internetseiten anguckt, gibt es Leute, bei denen ist es kein Spielzeug mehr, sondern da ist es teilweise irgendwie Lebensinhalt oder irgend sowas. Und man muss sich einfach bewusst sein, was man damit tut. Man sollte sich auch bewusst sein, dass der Nachbar das vielleicht nicht gut findet, wenn man das macht, während er gerade eine nette Sendung anguckt. Das kann er natürlich unter Umständen auf seinem Fernseher sehen oder er hört es in seinem Radio. Die Funkenstrecken können auch teilweise sehr laut sein. Also wo ich meine Funkenstrecke gebaut hatte, hatte ich eine normale, nur mit 2 Spitzen. Und da war es also so, wenn man die einschaltet, man braucht also fast Ohrenschützer. Man hat also nach 2 Minuten Betrieb oder so, hat man also noch relativ lange danach noch irgendwelches Klingeln in den Ohren gehabt. Ist nicht nur für die Nachbarn ungesund, sondern auch für den, der das betreibt.
Das soll auch sehr witzig sein, wenn man die Sekundärspule direkt wieder ans Netz anschließt, habe ich
ja. Nein, im Normalfall macht es nicht so viel, weil die Sekundärspule dann verstimmt ist und dann eigentlich nicht mehr funktioniert. Was man natürlich aufpassen muss, ist, sowas wie das Hackcenter unten sollte man nie sowas betreiben. Denn solange Leitungen, gerade so Ethernet-Kabel oder so, die relativ potenzial, also relativ hängend angeschlossen sind, also so ein Netzkabel, da passiert nicht viel, weil da fließt die hohe Spannung einfach ab. Hingegen so Netzwerkkabel, die liegen relativ rum, sind auf beiden Seiten mit einem Transformator angeschlossen, hängen also ziemlich in der Luft. Die wirken wie große Antennen und wenn da in der Nähe die rumliegen und da liegen viele rum, dann hat man auf seiner Netzwerkkarte auf dem Eingangstrennübertrager, da ist zwar deswegen extra so ein Trennübertrager drin, aber wenn da halt die Spannungen zu groß werden, dann ist er halt abgebrannt. Und wenn man das irgendwie in seinem Computerraum macht und man braucht nachher 30 neue Netzwerkkarten, ist das nicht so gut. Also wo ich das auch gemerkt habe, wenn ich in meinem Wohnzimmer den Tesla-Generator in Betrieb genommen habe, dann hat auf dem Flur draußen unser Anrufbeantworter immer wild seine Ansagen von sich gegeben. Und das Interessante dabei ist, dass er das selbst dann noch getan hat, wenn man das Telefonkabel und so ausgesteckt hat, sodass er eigentlich keine Antennen mehr dran hat. Das lässt natürlich dann bei manchen Geräten Zweifel aufkommen, ob die die aktuell gültigen EMV-Vorschriften und so auch erfüllen. Denn eigentlich müssen Geräte auch eine gewisse Resistenz gegen solche Sachen haben.
Und wo wir gerade mal bei den Negativbeispielen sind. Ich persönlich habe Elektromaschinenbauer gelernt. Wir hatten also das nötige Material, um solche Spielzeuge herzustellen, auch die dazu zur Verfügung. Und da hat ein Lehrling mal die Idee gehabt, man müsste doch beigehen können und als Stromquelle schlicht und ergreifend ein Plasmaschneidgerät herbeinehmen. Naja, so 120 Ampere Ausgangsleistung mit entsprechender Modulation, das macht dann doch richtig Spaß. Wenn man dann in einem kompletten Stadtteil sämtliche elektronische Geräte hochjagt, darf man sich nicht erwischen lassen. Und mittlerweile ist das Ganze obendrein auch noch außerordentlich. Also der hat Schwein gehabt.
Ja, das sind solche Sachen, die man relativ häufig auch auf den Seiten noch findet, wenn man nach Tesla sucht, sind so irgendwelche EMP-Sachen. Das geistert ja auch immer wieder mal durch, also so im Spiegel oder im Stern steht es jedes Jahr regelmäßig einmal drin, so ein Artikel, dass es so gefährliche EMP-Waffen gibt und am besten finde ich immer den Satz ganz am Schluss, für 50 Mark kann sich der richtige Bastler sich das im Bastelgeschäft kaufen und zusammenbasteln und man kann angeblich damit auf Kilometer Entfernung Computer ausschießen. Es gibt ein paar Bauanleitungen für kleine EMP-Generatoren, mit denen man theoretisch so etwas machen könnte. Wenn man sich die Bauanleitung aber genauer anguckt, wird man feststellen, dass man das nicht wirklich nachbauen möchte. Denn die bestehen normalerweise aus einer Spule, die mit einem hohen Strom durchflossen wird. Und die Spule wird dann gesprengt durch konventionellen Sprengkörper. Und dadurch kriegt man eine Verdichtung von dem Magnetfeld, die dann im Umkreis also wirklich Sachen kaputt machen kann. Aber das zeigt, dass das also sicher niemand selber basteln kann, denn der Sprengvorgang muss auch in einer bestimmten Reihenfolge durch diese Spule hindurch brennen.
Also bei dieser Aktion, die sich der Lehrling dort geleistet hat, sind allerdings glücklicherweise nur Radio-Knappegeräte kaputt gegangen. Computer waren da noch nicht so sehr verbreitet rund um unseren Lehrbetrieb herum. Naja, nichtsdestotrotz, das hat gereicht. Der Chef war reichlich sauer, weil er musste den ganzen Scheiß bezahlen. Und das war nicht wirklich witzig. Aber es zeigt, es gibt da Möglichkeiten. Natürlich war in unserem Lehrbetrieb auch sowas wie Hochspannungskondensator überhaupt gar kein Problem. Die kriegte man ganz einfach so über den einschlägigen Versand auch als Testmuster. Das heißt, die hat man bekommen, hat sie ausprobiert und hat sie nach 3 Wochen zurückgeschickt. Kein Thema. Hat keine Kosten verursacht, außer das Porto. Das hat ja das irgendwie gern bezahlt. Wir haben damals immer gelächelt drüber, bis dann die Sache passiert ist, dass er dann auf die Idee gekommen ist, jedes Plasma-Schneidgerät dafür zu verwenden. Seitdem habe ich sowas dann auch nie wieder angepasst.
Also es gibt da im Internet sicher die auch wilde Bauanleitung mit also was auch ein schönes Beispiel ist, so zum Vorführen, wobei ich nur den passenden Kondensator nicht gefunden habe, sonst würde ich das ja gerne mitbringen, sogenannte Kencrusher. Da wird einfach ein riesiger Kondensator, meistens so wie so ein halber Tisch, aufgeladen auf 10 kV und der wird über eine Spule mit 3 Windungen einfach kurz geschlossen. Und wenn man jetzt in diese Spule irgendeine Cola-Dose oder irgendwas reinstellt, dann wird diese Cola-Dose allein durch das Magnetfeld in der Mitte so zusammengeschnürt, dass sie in 2 Teile auseinanderfliegt. Man kann also ein Metallrohr reinmachen oder so und es kriegt eine richtige eingeschnürte Stelle, allein durch das Magnetfeld. Da gibt es also im Internet einige Leute, die sich sowas gebaut haben. Ich weiß zwar nicht, wo man solche Kondensatoren herkriegt, weil ein Kondensator mit 100 μ oder so für 10 kV, weiß ich nicht, für was man sowas braucht. Ja, für irgendwelche... Ja, da muss man bei allen möglichen E-Werken anfragen, ob irgendwo noch sowas rumsteht. Vielleicht gerade hier in den neuen Bundesländern irgendwas Altes irgendwo, weiß ich wo, was nicht weggeräumt worden ist, kann man vielleicht billig mitnehmen. Aber das sollte man wirklich da nicht mit rumspielen, wenn man nicht weiß, was man macht. Sonst noch irgendwelche Fragen? Ja, die spielt jetzt bei diesem Aufbau eine relativ große Rolle. Das liegt daran, dass die stehende Welle, die in dieser Spule erzeugt wird, eine Viertelwelle ist und die entsteht nur dann, wenn der Fußpunkt von der Tesla-Spule auf Erde festgeklemmt ist. Wenn diese Erde jetzt wegfällt, dann schwingt die Tesla-Spule auf anderen Frequenzen. Es gibt aber auch Tesla-Spulen mit zwei Seiten. Also das heißt, man legt diese Spule quer und macht auf beiden Seiten so eine Kugel dran und dann funktioniert es ohne Erdung. Sonst noch Fragen? Danke.
Ich wollte so ein Ding nämlich damals bei uns in der Firma auch mal bauen, aber da war der Lehrling Gott sei Dank schon weg. Und da hat unser Chef mir das dann erzählt, weil er hat gesagt, also er stellt mir gerne das Buch, wenn ich jemanden Gas aufschütte, dann schmeckt er von der einen. Dann muss ich das dann von der anderen. Und solche
Ist das auch Meinung oder ist das nur Nackt?